Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Lasst uns beten. Jesus Christus, zusammen mit dem Psalmist können wir sagen, dass es für uns nichts Schöneres gibt als dein Wort. Wir wollen es hören, wir wollen es verstehen. Es ist unsere geistliche Nahrung, es ist eine geistliche Speise und die ist süße wie Honig. Danke dafür, dass wir es haben und dass wir uns davon ernähren dürfen und damit auch geistlich wachsen dürfen. Herr, segne dieses Studium heute deines Wortes, wenn wir dein Wort aufschlagen und auch darin forschen. Schenke Verständnis, das weit über das Rationale geht, sondern das wirklich ins Herz hineingeht und unser Herz verändert, mehr und mehr in dein Bild verwandelt, vor allem die Herrlichkeit und die gute Nachricht darin sieht und sich darin erfreut. Ja, das bitte ich dich für heute Abend, auch da, dass wir eine gute geistige Frische haben, uns mit deinem Wort zu beschäftigen. In deinem Namen will ich es bitten. Amen. Ihr Lieben, wenn ich mit euch durch den Galaterbrief gehe und den Galaterbrief studiere oder wenn jetzt heute herkommen, dann komme ich nicht hierher und denke, ich muss euch davon überzeugen, dass wir allein aus Glauben gerechtfertigt werden. Das ist nicht das, was ich denke, dass es meine Aufgabe ist, sondern ich gehe davon wirklich aus, dass ihr an diesem Evangelium die gleiche Freude habt und das ihn mit mir teilt und daran glaubt und euch auch daran erfreut. Also natürlich hoffe ich vielleicht, dass der eine oder andere dann vielleicht durch die Online-Arbeit oder der sich hierher verirrt, dann zu dieser Wahrheit gelangt. Aber vom Allgemeinen und von der Mehrheit gehe ich davon wirklich aus, dass es ist der Glaube ist, den wir teilen, den Glauben, der für uns wichtig ist und das, was für uns in Anspruch nehmen. So, wenn wir durch den Galaterbrief durchgehen, dann möchte ich, dass mein Anliegen ist, das eben vom Galaterbrief zu erklären. Und zwar nicht nur vom Galaterbrief, wie Paulus diese Wahrheit verteidigt, sondern wie das eben im Kontext der Bibel uns gezeigt wird. So, das ist so mein Anliegen. Das heißt, über diese Wahrheit zu sprechen und aufzuzeigen, zum Beispiel jetzt von dem Abschnitt heute, beziehungsweise von dem Vers 14, wie das, wie all die Bibelstellen, die wir eigentlich gut kennen, wie sie dann immer wieder zusammengeführt werden, wie diese Wahrheit von jedem Winkel der Schrift immer wieder wir dahin kommen, dass es diese Aussage hat. Und da möchte ich heute mit euch auch wieder ein paar bekannte und wirklich Bibelstellen wieder heranführen oder die zu Beweisführung bzw. zu Erklärung heranführen, die ihr, von denen ich weiß, ihr kennt sie und habt schon öfters zitiert, aber ich dachte, ich muss es wieder tun, weil in der Hoffnung, dass in der Klarheit, die da ist, vielleicht noch ein bisschen mehr Präzision hineinkommt oder vielleicht eben aus dieser Perspektive diese Bibelstellen uns wieder neu groß werden und wichtig werden. Wir werden Vers 14 heute studieren, da heißt es eben, da geht es darum, warum ist es wichtig, dass es allein aus Glauben ist. Warum verteidigt Paulus das Evangelium und sagt, warum ist es wichtig, dass wir eben das Gesetz dann nicht hinzufügen dürfen und uns nicht unter das Gesetz stellen. Und da zeige ich euch heute anhand von ein, zwei, drei Bibelstellen, die ich dann, ja, wie diese Dinge auch von diesem Vers aus belegt werden. Ganz kurz zuerst, um was geht's? Wo sind wir gerade? Das ist ein Teilabschnitt, Verse 1 bis 14. Das ist der erste Abschnitt, in dem Paulus deutlich macht, warum das Evangelium mit dem Gesetz nicht vermischt werden darf. Er argumentiert, wie er sagt, es ist wirklich allein aus Glauben und zu diesem Glauben darf das Gesetz nicht hinzugefügt werden. Warum? Das Gesetz bringt einen Fluch. Der Glaube bringt Segen. Das ist der Weg des Segens. Durch Glauben ist der Weg des Segens. Auf diesem Weg werden wir von Gott gesegnet, durch Glauben. Aber durchs Gesetz kommen Werke und da kommt der Fluch. Und diese beiden Dinge sind einfach nicht vereinbar und deswegen darf man diese Dinge auch nicht miteinander vermischen. So, das ist seine Argumentation. Und das Erste, was er macht, ist wirklich sehr dramatisch, sehr deutlich und von Anfang an müsste es jedem eine Schauer auf den Rücken runterlaufen und sagt, okay, ich darf das Gesetz nicht ins Evangelium integrieren. Warum? Weil es bringt ja den Fluch und ich möchte doch nicht unter den Fluch mich stellen und verflucht sein. Und darum ist es das Erste, was Paulus bringt, sagt, es ist der Fluch. Wie, In Vers 13 kommt er zu diesem Hymnus oder kommt er zu diesem herrlichen Ausspruch, kommt er zu dieser guten Nachricht und sagt, dass Christus hat uns losgekauft. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Also, wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das uns den Fluch bringt, weil wir dieses Gesetz eben nicht halten können. Wir sind eben nicht mehr unter dem Gesetz. Wie hat er das geschafft? Wie hat er uns losgekauft von dem Gesetz und von dem Fluch? Und das ist, was eine wichtige Aussage in Vers 13 war. Er ist für uns zum Fluch geworden. Das ist das Werk der Stellvertretung. Er ist für uns zum Fluch geworden. Das heißt, er kam unter das Gesetz, erfüllte die Gerechtigkeit des Gesetzes und die Gott fordert, die wir nicht tun können. Und er nahm aber die Strafe und eben den Fluch auf sich, der mit sich bringt, wenn man eben das Gesetz nicht hält. Das hat Jesus stellvertretend für uns gemacht. Er nahm den Fluch auf sich, damit wir eben nicht von Gott verflucht sind, weil wir das Gesetz nicht halten können. So, das ist das Evangelium, die gute Nachricht in Vers 13. Er wurde für uns zum Fluch. Er hat unseren Fluch auf sich genommen. Vers 14, und da kommen wir jetzt hin, gibt uns den Grund an. Warum? Warum wurden wir losgekauft? Warum ist es wichtig, dass wir nicht unter dem Gesetz sind? Warum ist das so entscheidend? Und Paulus nennt hier zweimal zwei Gründe, die natürlich miteinander verwoben sind, aber zweimal finden wir in diesem Text damit. Das erste ist, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. Das ist der Grund. Erkläre ich gleich und vertiefe das mit euch. Das ist der erste Grund, warum es so wichtig ist, dass wir nicht unter dem Fluch sind, dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Hier geht es um den Segen. Das Gesetz bringt Fluch, sagt Paulus. Aber Jesus hat den Fluch weggenommen, das Gesetz weggenommen. Warum? Damit wir Segen bekommen. Und den Segen gibt es eben nicht unter dem Gesetz. Da gibt es nur einen Fluch. Also, der erste Begründung, damit, und zwar der Segen Abrahams. Und warum spricht er hier von dem Segen Abrahams? Aber damit der Segen Abrahams und dann in Christus Jesus zu uns komme. Das ist der erste Grund, damit. Und der zweite Grund, warum das so wichtig ist, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Also zwei Dinge sind es, die Notwendigkeit aufzeigen, nicht unter dem Gesetz zu sein. Das erste ist, es geht um den Segen. Und zwar den Segen Abrahams zu bekommen. Und das Zweite, es geht um die Verheißung. Und zwar die Verheißung des Geistes zu bekommen. Und das bekommt man allein aus Glauben, nicht aus Werken. Der Segen Abrahams gibt es nur durch den Glauben. Und die Verheißung des Geistes gibt ebenfalls nur durch den Glauben. Und das ist, darum sagt Paulus, das ist so wichtig, dass wir eben nicht unter dem Gesetz sind. Weil sonst gibt beides nicht. Weder den Segen Abrahams, noch die Verheißung des Geistes. Das gibt es nicht unter dem Gesetz. Und das möchte ich mit euch Stück für Stück anschauen und hier mit euch durcharbeiten und ein paar Bibelstellen dazu anschauen, wie gesagt, die bekannt sind, aber ich hoffe, die in dem Zusammenhang einfach nur ein bisschen mehr Licht da hineinbringen. Also Paulus beginnt und argumentiert und sagt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen komme. In den Versen vorher begann er aufzuzeigen, dass der Grund, warum wir gerettet aus Glauben gerechtfertigt werden, oder er begann ja so, dass er gesagt hat, der Abraham, Gott hat schon den Abraham aus Glauben rechtfertigt, damit die Segenslinie, die Verheißungslinie, die Nachkommenschaft, die Identität des Volkes Israels und mit des Volkes Gottes ist ja mit Abraham begründet worden. Und er erklärt das ja und sagt in Vers 7, wenn ihr mir das mit kurz nochmal anschaut, Kapitel 3, Vers 7, erkennt daraus, dass die aus Glauben sind, die sind Abrahams Söhne. Das hat er am Anfang deutlich gemacht. Das heißt, Abrahams Nachkommenschaft, Abrahams wahre Söhne sind nicht die, die einfach aus dem Fleisch hervorkommen, sondern die wahre Sohnschaft ist auf den Glauben begrenzt. Nur die sind wirklich Abrahams Söhne, die glauben, die das durch Glauben rechtfertigt werden, die das Glaubens, an Glauben teilhaftig haben. Das sind wahre Söhne. Und jetzt führt er auf und sagt, Gott hat von Anfang an das aus Glauben festgelegt, dass die Sohnschaft Abrahams, Nachkommenschaft Abrahams, die Rechtfertigung dieser Nachkommenschaft und Abraham aus Glauben ist. Und jetzt kommt er hin und sagt etwas wichtig, damit der Segen Abrahams, und zwar, was sagt er, in Christus Jesus zu den Nationen komme. Schon mal so viel, den Segen Abrahams, oder wenn wir jetzt vom Segen Abrahams reden, an was denken wir? Was ist der Segen Abrahams? Gott hat Abraham versprochen, Ich werde dich segnen und zum Segen machen, oder? Deine Nachkommen und Nachkommenschaft als Nation und Land, oder? Und dich werde ich segnen. Und die dich segnen, werden gesegnet, die dich fluchen, werden verflucht sind. Aber Gott spricht ihm einen Segen aus und er sagt, in dir und durch dich werden gesegnet werden alle Nationen. Das ist der Segen Abrahams. Gott versprach Abraham, in ihm und durch seine Nachkommen und seine Nachkommen Segen zu geben. Der Segen Abrahams. Schaut mal, was Paulus aber sagt. Das heißt, nochmal, wir verstehen Nachkommenschaft, das heißt Volk Gottes und das Land mit all den Verheißungen. Jetzt sagt die Schrift, oder sagt Paulus, und das sagt die Schrift, damit der Segen Abrahams, also das, was Gott in 1. Mose Kapitel 12, wir können ja weitergehen in allen anderen, wir werden eine Stelle uns anschauen, Kapitel 22, damit dieser Segen, dass man diesen Segen empfängt, sagt Paulus, diesen Segen gibt es nur in Christus. Diesen Segen gibt es nur in Christus Jesus. Das ist eine sehr, sehr wichtige Wahrheit und ein Bekenntnis. Das heißt, außerhalb von Christus gibt es was? Nicht. Kein Segen. Man wird nicht automatisch gesegnet, nur weil man aus der Nachkommenschaft Abrahams kommt. Nur weil man nach dieser Definition ein Israelit ist oder eben ein Ismaelit, spielt keine Rolle. Der Segen kommt nur in Christus Jesus. Das heißt, derjenige, der nicht in Christus Jesus ist, bekommt was nicht? Den Segen Abrahams. Damit erübrigt sich ja vieles, oder? Da muss ich jetzt gar nicht da im Detail darauf eingehen. Aber da, bevor man über all diese Dinge und was alles noch kommt und wer alles noch was empfängt und welchen Segen und so weiter bekommt, dann müssen wir begreifen, dass dieser Segen nur in Christus ist. Wer Christus nicht annimmt, wer nicht in Christus ist, wer nicht durch den Glauben gerechtfertigt ist, hat keinen Anteil an dem, was Gott damals dem Abraham versprochen hat. Versteht ihr, es gibt nicht zwei Linien, so die Linie der Gläubigen und dann die Linie des Volkes Israels und dann die Linie der Gemeinde. Die sind aus Glauben, das ist die Linie, und das ist die Linie der aus Werken. Oder das ist, als ob es zwei verschiedene Wege des Segens gibt, als ob es zwei verschiedene Verheißungen, zwei verschiedene Wege. Ich war vor kurzem, wie gesagt, auf einem Bibelwochenende und es wurde eingeladen und in einer Zeitung haben die Geschwister eingeladen und es kam ein Mann tatsächlich. Und nach dem ersten Abend kam er zu mir und sagte, ich werde nicht mehr kommen. Dann sage ich, ja, warum? Ja, weil ich glaube, es gibt zwei verschiedene Völker, zwei verschiedene Bündnisse, zwei verschiedene Wege. Das heißt, wir als Gemeinde haben eine andere Verheißung, wir haben einen anderen Weg, eine andere Grundlage, einen anderen Bund, ein anderes Reich als das Volk Israel. Das ist das Verständnis, es gibt zwei. Aber Paulus sagt, das, was Abraham versprochen wurde, gibt es nur für die Kinder Abrahams. Das sind Kinder des Glaubens. Und das sind die, die nur in Christus Jesus sind. Es gibt keinen anderen Weg, den Segen, den Abraham von Gott bekommen hat, zu empfangen, als nur in Christus Jesus. Außerhalb nicht. Bietet Jesus zwei verschiedene Wege an. Bietet Jesus zwei verschiedene Bündnisse an. Zwei verschiedene Verheißungen. Zwei Taufen, zwei Geister, zwei Häuser, zwei Reiche. Jesus bietet nicht für die einen das an und für die anderen das. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur einen Zugang. Es gibt nur ein Volk, nur eine Taufe, nur ein Geist, nur ein Bund. Es gibt eben nur eins. Und deswegen macht Paulus deutlich und sagt, damit der Segen Abrahams in Jesus Christus zu den Nationen komme. Also die Linie oder den Segen gibt es nur in Christus, in ihm. Das ist ein feststehender Begriff in der Bibel. Paulus benutzt ihn sehr, sehr oft. Er sagt in ihm. Wenn man in ihm ist, hat man alles Anteil an ihm, was er ist und hat. Das ist die geistliche Wahrheit. Wenn man in ihm ist, also in Christus, ist all das. Und wer in Christus ist, hat Anteil an all dem. In ihm gibt es, und nur in ihm gibt es diesen Segen. Nur in ihm. Eine bekannte Stelle, Epheserbrief, weil es nicht so weit zum Blättern ist, dann habe ich gedacht, schlagen wir das kurz auf. Kapitel 1. Epheserbrief, Kapitel 1. Ab Vers 3 möchte ich euch lesen. Da heißt es: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Das ist der Ort der Segnung. Mit jeder Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Und dann, dass wir heilig und tadellos sein in ihm. Wie werden wir vor Gott als heilig und tadellos gestellt? In ihm, nicht in uns. Das heißt, in dem, was er ist und was er getan hat. Das war von Gottes Plan vor Grundlegung der Welt. Dass du und ich vor Gott sind, sein können, und er hat uns auserwählt in ihm. Das heißt, in seiner Gerechtigkeit, nicht in unserer. Geht's weiter, in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Zur Sohnschaft. Ein Sohn Gottes zu sein, ein Kind Gottes zu sein. Wie hat er das bestimmt? Durch Jesus. Es gibt keinen anderen Weg, ein Kind Gottes zu sein, als nur durch Jesus. Lest mich mit mir weiter in Vers 6. Zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. Schaut mal, begnadigt sind wir in wem? In ihm. Spielt alles, was wir sind und haben, was wir jetzt haben und was uns erfordert, alles ist immer in ihm, nichts in uns. Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. In ihm haben wir was? Erlösung. Was haben wir noch? Vergebung nach dem Reichtum seiner Gnade, alles in ihm. Wenn wir die ganzen Verse weiterlesen, taucht das immer wieder in ihm. Ich lese aber, was zu schön ist. Vers 8, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm, wieder in Jesus, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in Christus, was im Himmel und was auf der Erde ist, in ihm. Permanent heißt in ihm. Jetzt heißt sogar, dass Gott gesagt hat, in Jesus Christus wird das, was im Himmel und was auf der Erde ist, eins werden. Übrigens nicht zwei. Die einen sind im Himmel, die anderen sind auf der Erde. Da gibt es eine Himmelserwartung, das ist die Gemeinde, und dann gibt es eine irdische Erwartung, das ist Israel. Nein, in Christus wird alles eins sein, nicht getrennt. Er bringt diese Dinge zusammen, und zwar wie? In Christus. Dann geht es weiter, Vers 11. Und in ihm haben wir auch das, ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren, nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. So, Erbteil bekommen wir wie? In ihm. Merkt ihr, das permanent in ihm, alles nur in ihm. Aber damit ist noch nicht fertig, Vers 13. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Reichs gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Da ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preis seiner Herrlichkeit. Das heißt, unsere Erwählung, das heißt im Ratschluss Gottes vor Grundlegung der Welt, hat Gott beschlossen, dich und mich als sein Kind zu erwählen und heilig und tadellos hinzustellen, hat der Vater beschlossen wie? In Christus. Er hat dich dann aber rechtfertigt und geheiligt und begnadigt und erlöst wie? Wiederum in ihm, alles in Christus. Er hat dich dann versiegelt mit seinem Heiligen Geist und dir dein Erbe damit versprochen, dass du es bekommst. Wie? Alles in ihm. Hier findest du nirgendwo etwas in uns. Als ob Gott etwas in uns gefunden hat und sagt, okay, deswegen, weil. Nein, alles nur in ihm. Dieses in ihm, das ist so, so wichtig. Paulus gebraucht das sehr, sehr oft, weil letztendlich bedeutet das Kolosserbrief, oder? In ihm wohnt die ganze Fülle Gottes leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Das ist die beste Zusammenfassung, was es bedeutet. Wenn in Christus die ganze Fülle Gottes leibhaftig wohnt, das heißt, alles, was Gott ist und tut und hat, und das ist alles in Christus, seine völlige Heiligkeit, seine völlige Gerechtigkeit, seine völlige Liebe, wenn alles in Christus ist. Und dann sagt Paulus, und wenn wir in ihm sind, dann sind wir zu dieser Fülle gebracht worden. Dann haben wir Anteil an all dieser Fülle. Durch was? Wie kommen wir daran? Weil wir in ihm sind. Und nicht, weil wir etwas tun, sondern weil wir in ihm sind. Darum sagt Jesus, bleibt in mir und ich dann in euch. Und dann, wie bleibt man in ihm? Bleibt in meinem Wort. Das heißt, glaubt das, dass ich die Fülle bin und dass ihr in mir alles habt, was ich bin und habe. Glaubt meinem Wort, glaubt dieser Verheißung, glaubt diesem Versprechen und ihr seid darin zur Fülle gebracht. Bleibt darin, was ich gesagt habe. In mir habt ihr alles. Ohne mich könnt ihr nichts tun, aber in mir habt ihr alles. Das ist eine herrliche, herrliche Wahrheit. Und darum sagt, beginnt Paulus und spricht darüber und sagt, dass dieser Segen Abrahams, den Gott, das, was Gott Abraham damals versprochen hat, war von Anfang an klar, dass es nur in Christus gegeben werden kann. Das heißt aber zugleich nur durch Glauben. Denn das hat Gott mit Abraham deutlich gemacht. Diesen Segen, den er, alles, was er Abraham versprochen hat, gibt es nur für diejenigen, die glauben. Das ist die Wahrheit. Jetzt kommt Licht. Jetzt, versteht ihr, außerhalb des Glaubens gibt es aber keinen Segen. Jetzt haben wir aber gehört, das Gesetz ist aber nicht aus Glauben. Das heißt, will man aber den Segen Abrahams bekommen, dann kann man ihn nicht, und diesen Segen gibt es nur aus Glauben, dann kann man nicht das Gesetz hinzufügen und sagen, ja, das wird uns ja schon helfen. Das brauchen wir. Dann, es wird kein Segen geben. Wenn Paulus sagt, warum hat Jesus Christus uns von dem Fluch des Gesetzes, von der Wirkung des Gesetzes, das, was Gesetz bei uns auslöst und durch uns wirkt, oder das, was nicht das Gesetz durch uns, sondern was wir in, aufgrund des Gesetzes bewirkt, nämlich Gesetzesbruch und somit den Fluch, warum wurden wir vom Gesetz befreit, sagt er, damit es allein aus Glauben ist, weil nur so bekommt man Segen. Das ist seine Argumentation. Nur auf diesem Weg bekommt man Segen. Und er geht noch einen Schritt weiter und sagt, und dieser Segen kommt, der Segen Abrahams in Christus, außerhalb nicht, und zwar wie? Zu den Nationen. Weil es heißt doch, in dir werden gesegnet werden alle Nationen. Jetzt sagt Paulus, es musste aus Glauben sein, damit die Nationen überhaupt gesegnet werden können. Denn wenn der Segen durch das Gesetz in den Nationen kommen sollte, wie sollen sie gesegnet werden? Wie können sie das halten? Das Volk Israel konnte es ja nicht einmal halten. Wir haben es doch selbst nicht mal geschafft zu halten. Wie sollen die Nationen das halten? Jetzt kommen die falschen Lehrer, judaistischen Lehrer nach Galatien zu den Nationen und sagen, ihr müsst das Gesetz halten. Und Paulus sagt, das ist unmöglich. Gott hat von Anfang an gesagt, dass der Segen Abrahams aus Glauben zu den Nationen kommen wird. Das Gesetz scheidet, das Gesetz trennt, das Gesetz bringt einen Fluch. Kein Segen, das Gesetz trennt, bringt nicht zusammen, das Gesetz macht nicht eins, sondern es bringt Gericht, Tod, Zerstörung. Und das ist die Argumentation von Paulus, dass der Segen zu euch, Galater, er konnte nur durch Glauben kommen, doch nicht durch ein Gesetz. Ihr seid noch im Epheserbrief? Geht mit mir kurz ins zweite Kapitel dort. Liebe Geschwister, solange ein Gesetz besteht, gibt es keine Rettung für die Nation. Gibt es auch keine Rettung für irgendeine Nation, auch für Israel nicht. Denn das Gesetz bringt immer Fluch und den Tod. Solange ein Gesetz besteht, gibt es immer eine Feindschaft, und zwar zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Es gibt kein Einssein, solange es das Gesetz gibt. Und Paulus erklärt das in Kapitel 2 in Epheser und ab Vers 11 sagt er Folgendes. Epheser Kapitel 2. Deshalb denkt daran, dass ihr einst aus den Nationen dem Fleisch nach Unbeschnittene genannt, von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, zu jener Zeit ohne Christus wart. So, es ist eine Beschreibung. Denkt daran, ihr gehörtet damals zu den Nationen. Jetzt sind sie es nicht mehr, aber damals wart ihr wie Menschen aus den Nationen. Das heißt, er beschreibt, was bedeutet einer zu den Nationen gehören. Er sagt, ihr wart zu jener Zeit ohne Christus. Kein Christus. Was bedeutet, kein Christus zu haben? Schaut mal, was da steht. Ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels. Liebe Freunde, jeder, der den Christus nicht hat, hat keinen Anteil am Bürgerrecht Israels. Spielt keine Rolle, ob ein Israelit ist oder nicht. Ob auf seinem Pass steht, ohne Christus bist du kein Israelit. Nicht in dem Sinne, wie die Schrift ein Israelit definiert. Sagt, ohne Christus ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdling hinsichtlich der Bündnisse und Verheißungen. Das heißt, ohne Christus gab es auch was nicht. Kein Bund mit Gott, kein Versprechen Gottes, das heißt keine Beziehung. Und es gab auch nicht kein Versprechen, keine Verheißung. Etwas, was Gott, ich werde es tun, gibt es nicht. Ohne Christus gibt es keine Verheißung. Da geht er weiter. Und ihr hattet keine Hoffnung. Es geht immer schlimmer. Und wart ohne Gott in der Welt. Das heißt, ohne Christus zu sein. Hoffnungslosigkeit. Das heißt, nicht mal Gott zu haben. Also nicht, nein, ihr täuscht euch, ihr sagt, ja, aber Gott ist unser Vater. Nein, ohne Christus heißt nichts zu haben letztendlich. Und dann kommt, schaut mal Vers 13. Jetzt, und übrigens nicht in Zukunft, sondern jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Oh, jetzt in Christus ist die Entfremdung weg. Jetzt ist die Ferne weg. Jetzt sind sie nahe. Jetzt haben sie Anteil daran. Ja, wie kann das sein? Schaut mal Vers 14. Denn er ist unser Friede. Was macht Frieden? Er hat uns beiden eins gemacht, und die Zwischenwand, die Umzäunung, die Feindschaft in seinem Fleisch abgebrochen. Was hat Jesus gemacht? Wie hat er die Feindschaft weggenommen? Er hat etwas abgebrochen. Er hat etwas weggeschafft, was da war. Was ist die Feindschaft? Was ist der Zaun, der Mensch von Gott und Mensch zu Mensch trennt? Er erklärt das und sagt, und es ist so klar, Vers 15, er hat das Gesetz der Gebote in Satzungen beseitigt. Geht es klarer? Deutlicher? Was bedeutet das? Das muss man ja erklären, das muss man ja auslegen. Er hat das Gesetz, und dann wird es bestimmt, das Gesetz der Gebote in Satzungen, er hat es was? Beseitigt. Was bedeutet beseitigt? Ja, so beiseite und dann halt wieder eingefügt. Beseitigt heißt weggetan, weggeschafft. Ausgelöscht. Wenn Jesus das Gesetz beseitigt hat, wie wagen wir das Gesetz wieder einzuführen? Versteht ihr, warum Paulus da so kämpft? Warum? Warum ist es so wichtig? Er sagt, denn wo ein Gesetz ist, dann ist da automatisch was? Feindschaft. Denn dann, wo das Gesetz ist, gibt es immer einen Gesetzesbruch. Es gibt immer eine Übertretung. Es gibt da Ungerechtigkeit. Warum? Das Gesetz bringt das alles hervor. Also, ich sage das immer wieder, auch den Gemeinden und uns sage ich, liebe Geschwister, je mehr Gesetze wir auch einführen für uns und für uns selbst und in die Gemeinde, umso mehr Feindschaft werden wir schaffen. Umso mehr Feindschaft werden wir schaffen. Ich sage euch, schon mal jetzt, für ihr Treuen am Sonntag werden wir mehr darüber nachdenken, denn das Problem ist ja nicht das Gesetz, sondern unsere Unfähigkeit, es zu halten. Das ist das Problem. Wir denken, wenn wir Gesetze machen, dann wird es schon gut. Dann kriegen wir das alles hin. Je mehr wir Gesetze und Dinge bestimmen, Dinge erklären, Dinge festlegen, je konkreter, je klarer, je definierter, umso mehr Ordnung. Das ist ein Trugschluss. Das ist Illusion, das ist Hoffnungslosigkeit. Überzeugung, ja, wenn wir das Gesetz in unsere Regierungen, wenn wir das Gesetz in unsere Firmen, wenn wir das Gesetz in unseren Alltag, in unsere Unis, Schulen, wenn wir nur das Gesetz Gottes überall reinbringen können, dann würde unsere Gesellschaft toll sein, oder? Das ist der Versuch von ganz, ganz, ganz vielen, ich sage es jetzt mal wirklich negativ, Fundamentalisten. Sie glauben, wenn man das Gesetz überall reinbringt und Menschen, die dieses Gesetz fördern, dann wird die Gesellschaft gut. Wir werden spätestens im Galaterbrief, im dritten Kapitel, ab Vers 15, sehen, was bewirkt das Gesetz? Was wird das Gesetz hervorrufen? Es wird in den Menschen etwas schaffen, nämlich genau das, ein Fluch. Denn dann wird nur umso mehr deutlich, wie korruptiert, wie verdorben, wie sündig, nämlich die komplette Gesellschaft, nämlich ist. Und die Regierung und die Uni und wo auch immer. Dann bringt es nämlich alles an die Oberfläche. Genau das wird es tun. Aber es wird niemals eine bessere Gesellschaft machen können. Das Gesetz vermag es nicht. Wisst ihr, was nur allein es vermag? Das Evangelium. Nämlich die Gnade und der Glaube in Christus Jesus. Warum ist das so wichtig? Weil nur das vermag, den Menschen zu verändern. Den Menschen, sein Herz zu verändern. Du sagst, mach so, und der Mensch sagt, ich würde gerne, aber ich kann nicht. Das Problem ist nicht der Maßstab, das Problem ist die Unfähigkeit, nämlich ein totes Herz, das nicht in der Lage ist, diesem Maßstab zu entsprechen. Du musst nicht das Gesetz in die Gesellschaft bringen oder irgendwo. Menschen, die ein neues Herz haben. Er hat das Gesetz der Gebote beseitigt. Ich lese nochmal Vers 15 zu Ende. Er hat das Gesetz der Gebote in Satzung beseitigt und die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen. Durch das Kreuz, durch das er die Feindschaft getötet hat. Herrlich, oder? Er hat das, was Feindschaft erregt, er hat das, was Feindschaft bringt, er hat es weggeschafft. Es gibt keine Feindschaft mehr zwischen Gott und Mensch. Und deswegen soll es eigentlich auch keine Feindschaft wie die geben, die in Christus sind, die eins sind, oder? Wann entsteht Feindschaft? Wenn das Gesetz wieder eingeführt wird. Wenn man wieder anfängt zu trennen. Wenn man wieder zwei Völker draus macht. Versteht ihr? Das ist keine theologische Alternative. Du glaubst das, was du glaubst das, ich glaube das. Das hat Konsequenzen. Das hat was mit der Einigkeit zu tun. Warum schreibt Paulus das im Epheserbrief? Warum diese Worte? Was ist sein Anliegen bei all dem? Warum spricht er darüber? Weil in Ephesus wie in jeder anderen Gemeinde, nämlich die Gemeinde aus Juden und Heiden bestand. Und er muss permanent diese Arbeit leisten und sagen, Freunde, nur ein Leib, nicht zwei verschiedene. Und darum arbeitet er und macht deutlich, und es gibt nur ein Mittel, die Einheit zu schaffen, und das ist die Gnade und das ist der Glaube, der in Christus Jesus ist. Das ist der einzige Weg, was Einheit schaffen kann. Anders geht es nicht. Geht mir mit schnell zurück zum Galaterbrief. Kapitel 3, Vers 14. Also, der erste Grund, warum wir nicht unter dem Gesetz sein dürfen, der erste Grund, warum wir vom Fluch des Gesetzes befreit worden sind. Paulus sagt, damit das, was Gott dem Abraham versprochen hat, nämlich den Segen, zu uns kommt und das durch Glauben. Damit nichts dem Glauben im Weg steht, das ist der Grund, warum es nicht mehr sein kann. Also, das ist der erste Grund. Schauen wir uns den zweiten Grund miteinander an. Er sagt, damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Jetzt geht er noch einen Schritt weiter. Mindestens genauso wichtig und letztendlich auch die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Damit wir die Verheißung des Geistes durch den Glauben empfangen. Also, das heißt, die Verheißung des Geistes bekommen wir nicht durchs Gesetz und nicht durch Werke. Die Verheißung des Geistes durch den Glauben bekommen. Und das sagt Paulus, nur auf diese Art und Weise werden wir das, was Gott versprochen hat, was Gott verheißen hat, das ist, Verheißung ist uns klar, was damit gemeint ist. Gottes Zusage. Gott spricht etwas zu und er sagt zum Beispiel, das werde ich tun oder das wirst du bekommen. Wenn Gott etwas verheißt, etwas verspricht, etwas zusagt, das ist Gottes Verheißung, Gottes Versprechen, das er macht. Und er sagt, Gottes Versprechen, nämlich was? Das Empfang seines Geistes bekommen wir nur aus Glauben. Darum darf es nicht mit dem Gesetz verknüpft werden, weil sonst bekommen wir nicht diese Verheißung. Wie hat er begonnen? Schaut mal Kapitel 3, Vers 2. Nur dies will ich von euch wissen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus Kunde des Glaubens? Das ist jetzt kommt er wieder auf diesen Punkt. Da hat er gestartet. Wie habt ihr den Heiligen Geist bekommen? Es sagt, aus Glauben, doch nicht aus Gesetzeswerken. Und dann erklärte er es, es kann nicht aus Gesetzeswerken sein. Warum? Weil das ein Fluch ist, unhaltbar, das hat nichts mit dem Glauben zu tun. Und jetzt kommt am Ende in Vers 14 in diesen Teilabschnitt und sagt schon, darum kann es nicht aus Gesetz sein, weil wir sonst diese Verheißung niemals empfangen hätten. Sie gibt es nur aus Glauben. Was beinhaltet diese Verheißung? Nochmal, es ist die Verheißung, die Gott gegeben hat, also ein Versprechen. Wenn die Schrift sagt, von der Verheißung, auf die wir auch warten sollen oder die wir empfangen, dann ist es etwas, was Gott versprochen hat. Was hat Gott versprochen? Wann hat Gott die Verheißung des Geistes versprochen? Er hat ja etwas versprochen und diese Verheißung gibt es in Christus Jesus. Die bekommt man aus Glauben in Christus Jesus. Wann hat das Gott versprochen? An dieser Stelle muss ich sagen, tut mir leid, wenn ich es noch, ach, tut mir eigentlich nicht leid, aber so Performer tut mir leid. Ich gehe mit euch nochmal in Jeremia 31, okay? Weil das ist mit, und Hesekiel 36. Und da wir das schon so oft gelesen haben, gehe ich schon so gut davon aus, dass es wirklich bekannt ist. Und trotzdem, als ich das nochmal las, dachte ich, so gut ich das auch kenne, jedes Mal, wenn ich nochmal drüber gehe, umso mehr leuchten für mich diese Worte, umso größer wird dieser Schatz der Verheißung, den ich auch hier darin habe. Hier haben wir ein Versprechen, Jeremia 31, ab Vers 31. Hier haben wir diese Verheißung, von der Paulus spricht. Er sagt, diese Verheißung bekommen wir nur aus Glauben. Welche Verheißung? Lest mit mir ab Vers 31 in Jeremia 31. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da schließe ich mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Bevor wir jetzt schnell weiterlesen, lass uns kurz erinnern, dass wir nicht sagen, oh, das gilt ja uns nicht. Ist ja mit dem Haus Israel, mit dem Haus Juda. Mittlerweile haben wir schon viel gelernt. Wer sind Haus Israel, Haus Juda? Aus welcher Nachkommenschaft? Wer ist das wahre Israel? Wahre Nachkommen Abrahams, das sind Gläubige. So, das ist die Linie, die fortgeht. Das ist das Israel nach dem Geist. Kinder der Verheißung. Wichtig, Kinder der Verheißung sind wahre Nachkommen. Das ist das wahre Israel, Kinder der Verheißung. Und Gott sagt, ich werde einen neuen Bund mit ihnen schließen. Wie gut, dass wir jetzt in Christus eins sind, oder? Nämlich teilhaben an diesen Bündnissen und an diesen Verheißungen. Wir haben doch vorhin gelesen im Epheserbrief, in Christus Jesus oder ohne Jesus keine Bündnisse, keine Verheißungen. Dann hätten wir keinen Anteil am neuen Bund, dann hätten wir keinen Anteil an der Verheißung, die uns hier gegeben ist. Aber in Christus sind wir Mitglieder, wir sind Teilhaber und wir haben Teilhaber der Bündnisse und der Verheißungen. Das ist das. Von diesen Verheißungen, von diesem Bund ist also hier die Rede. Jetzt lesen wir es genau. Da steht nämlich mit dem Haus Juda einen neuen Bund. Wir freuen uns über den neuen Bund. Und jedem von euch, denke ich, ist klar, welcher neue Bund es ist. Den Jesus geschlossen hat in seinem Blut. Das ist der neue Bund in meinem Blut. Dies trinkt so auf, also auf dir trinkt zu meinem Gedächtnis. Das ist, was wir Monat für Monat bezeugen. Von diesem Bund ist die Rede. Gilt dieser Bund uns? Ja, Gott sei Dank, oder? Oh, wie gut. Das heißt, dann haben wir Anteil an Israel, an Juda. Die Exkurse spare ich mir jetzt. Wie gerne würde ich sie euch zeigen, was Israel und warum Israel, was der Name Israel bedeutet und warum Juda. Aber das an dieser Stelle halte ich mich zurück. Jetzt schaut mal, jetzt wird dieser neue Bund definiert, erstmal negativ, da heißt es, nicht wie der Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe, an dem Tag, als ich sie bei der Hand fasste, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Gott wird einen Bund machen und er sagt, ich mache einen neuen Bund. Und er sagt nicht, ich mache einen neuen Bund und der wird so sein wie der alte, einfach plus Geist Gottes. Nein, er wird nicht so sein wie der alte Bund, den ich mit den Vätern geschlossen habe. Jetzt ist wichtig, um zu verstehen, mit welchen Vätern, wird sofort gesagt, die er aus Ägypten rausgeführt hat. Von welchen Vätern ist hier nicht die Rede? Von Abraham, Isaak und Jakob. Sondern von Mose und Aaron und Levi und so weiter. Mit diesen Vätern habe ich einen Bund geschlossen. Ich werde einen Bund machen, der ist nicht so wie dieser. Allein das ist schon wichtig. Es ist ein anderer. Er wird von einer anderen Art sein, einer anderen Beschaffenheit sein. Wird er den neuen Bund weniger Gerechtigkeit Gottes repräsentieren? Weniger Heiligkeit? Definitiv nicht. Aber es wird ein anderer Bund sein. Vers 32 weiter. Diesen meinen Bund haben sie gebrochen. Gott, sie haben sie gebrochen, da wird er doch nicht wieder neu sagen, okay, versuchen wir es halt noch einmal und noch einmal und noch einmal und noch einmal. Sie haben sie gebrochen. Darum sagt Gott, es muss ein neuer her. Übrigens, das ist alles, was der Hebräerbriefschreiber erklärt und übrigens diese Texte auch zitiert. Wir können das in Hebräer 10 lesen, Hebräer 8, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall im Hebräerbrief. Jetzt lesen wir weiter, jetzt wird es wichtig. Vers 33. Sondern, das ist der neue Bund, den ich mit dem Haus Israel in jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Innerstes legen und werde sie auf ihr Herz schreiben. Das ist erstmal die erste Definition von neu. Das heißt, meine Heiligkeit, meine Gerechtigkeit, mein Anspruch werde ich wohin schreiben? Auf das Herz und wohin nicht mehr? Auf die steinerne Tafel, denn die sind außerhalb. Da steht da, du sollst tun, aber es kann in mir nichts bewirken, weil es außerhalb von mir ist. Ich lese es und denke, das ist aber gut, aber ich kann es nicht tun, weil mein Wesen dem absolut widerspricht. Das ist Heiligkeit, das ist Sünde. Und Gott sagt, ich muss einen neuen Bund machen. Und dieser neue Bund ist das Erste, es muss in euch was Neues passieren. Versteht ihr, wir können die Gesetzestafel überall hinhängen, überall die 10 Gebote verteilen, das wird die Gesellschaft nicht verändern. Im Gegenteil, wir werden merken, wie abgrundtief böse sie ist, weil wir einfach viel mehr sehen würden, den Gesetzesbruch. Solange ihr Herz nicht verändert wird, ändert sich nichts, denn es wird immer nur noch schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer. Also, ich werde in ihr Herz schreiben. Und dann geht's weiter. Und ich werde ihnen Gott sein und Volk sein. Sie, wer wird jetzt Gottes Volk werden? Die Anteil an dem neuen Bund haben, nicht an dem alten Bund. Sie werden mein Volk sein, sagt Gott. Nicht wie den alten Bund, nein, das ist nicht mehr mein Volk. Aber es ist doch das Volk Gottes Israel. Das Volk Gottes ist das Volk, das unter dem neuen Bund ist. Denn da hat Gott gesagt, das wird die Beziehung zwischen mir und meinem Volk definieren. Der neue Bund. Und zwar nur in Christus. Außerhalb von Christus. Keine Bundesbeziehung mit Gott. Keine. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, sagt deswegen Jesus. Jetzt gehen wir weiter. Vers 34. Und das ist so wichtig. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden nach mich erkennen und von ihren Kleinsten bis zu ihrem Größten spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. So wichtig. Was wird diesen Bund also ausmachen? Es wird etwas mit unserem Herzen zu tun haben. Das heißt, mit unserem Denken, mit unserem Verständnis. Das heißt, Gott wird unser Herz verändern. Da wird er uns nicht eine neue Herzklappe geben oder irgendwas, sondern er wird uns ein neues Verständnis geben, eine neue Grundlage für Entscheidungen. Er wird uns ein Herz geben, das das liebt, was Gott liebt. Und nicht mehr das, was liebt, was die Welt liebt. Gott macht ein neues Herz, sagt er. Wie? Er wird ein neues Verständnis geben. Was wird das Neue sein? Unter diesem neuen Bund wird Gott selbst dein Herz belehren. In diesem neuen Bund wird Gott selbst dein Herz verändern. Er wird es machen, dass du anders denkst. Er wird es machen, dass du Sünde als Sünde erkennst und Unheiliges als Unheiliges und Heiliges als Heiliges. Er wird es machen. Wer wird es nicht machen? Es wird nicht mal einer den nächsten Bruder sagen, weißt du, was im Gesetz steht? Warum braucht es? Vorher war das, da mussten es andere geben, die einem permanent sagen mussten, was du tust oder lassen musst. Das ist alter Bund. Warum hat es all das gebraucht? Warum die Leviten? Warum das Gesetz? Warum die alle Erinnerungen? Warum die Opfer? Weil es nicht im Herzen von Menschen war. Darum war das immer ein Erinnern an ihre Sünden, heißt es, oder? Aber der neue Bund, Gott sagt, ich mache was Neues. Es wird niemand brauchen, der von außen halb dir sagt, was Sünde ist. Sondern es wird etwas sein, was in dir sagt, was Sünde ist. Was wird das sein? Was wird in mir mein Herz verändern? Was wird in mir Sünde offenbaren? Was wird in mir sagen, das ist nicht gut? Das ist aber, was Gott will. Was wird es sein? Hesekiel 36. Gott gibt eine Verheißung. Das ist übrigens die erste. In Hesekiel 36, wir wissen, das ist die Parallele, da wird von dem gleichen Bund geredet. Und ich lese euch noch mal vor. Hesekiel 36, ab Vers 23. Und ich werde meinen großen, unter den Nationen entweihten Namen heiligen, den ihr mitten unter den entweiht habt. Und die Nationen werden erkennen, dass ich der Herr bin. Ihr habt versagt. Der alte Bund hat nicht gereicht. Dadurch wurde mein Name nicht herrlicher. Sie bekamen den Bund, das Gesetz, die Stiftshütte, den Tempel, alles. Und was sagt Gott? Wurde dadurch mein Name heiliger? Wurde dann mein Name größer? Ging's besser? Im Gegenteil, ihr habt ihn entheiligt. Also das hat nicht funktioniert. Und er sagt, aber ich werde meinen Namen heiligen. Und wo? Unter den Nationen. Was wird Gott machen? Was wird seinen Namen heiligen? Wie? Er spricht, ich lese ab Vers 24, und ich werde euch aus den Nationen holen. Ich werde mein Volk aus den Nationen holen. Hier geht es nicht um die Rückführung Israels, 48, 49 und so weiter. Hier geht es das, was Gott tut. Er hat sein Volk, nämlich unter allen Nationen. Und dieser Segen kommt zu allen Nationen. Und er ruft das wahre Israel aus den Nationen und bringt es nämlich wohin? In den Segen Abrahams. Was ist der Segen Abrahams? Nachkommen und Land. Welches Land erwartete denn Abraham? Das Himmlische, doch nicht das Irdische. Darum lebte doch in Zelten. Von diesem Segen spricht die Schrift. Deswegen sagt Paulus, wir haben den Segen, den himmlischen Segen und nicht den irdischen. In Abraham gibt es den himmlischen Segen. In Mose den irdischen. Den himmlischen Segen. Also er sagt, ich hole aus den Nationen, mein Volk werde ich sammeln und werde sie zum himmlischen Jerusalem bringen. Auf den himmlischen Berg Zion werde ich sie bringen. Und dann lese ich aber hier weiter und dann heißt es, Vers 25, und ich werde reines Wasser auf sie sprengen. Was bedeutet das? Kriegen wir alle eine Dusche? Oder ist jetzt die Rede von der Taufe? Nein, lest mit mir weiter. Was ist dieses reines Wasser? Darauf bezieht sich Jesus in Johannes 3, wenn er nicht wiedergeboren wird, aus Wasser und Geist. Das ist die Stelle. Darauf bezieht sich Jesus und er sagt, und ich werde euch reines Wasser auf euch bringen und ihr werdet rein sein von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in eure Inneren geben und ich werde das steinende Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischendes Herz geben. Was meint er damit? Fleischendes nicht in dem Sinne von sündig. Stein ist tot. Fleischnis ist lebendig. Das heißt, vorher war euer Herz tot. Es war gegenüber meinen Geboten, gegenüber meinem Willen, gegenüber meiner Heiligkeit, war es tot, unempfänglich. Es war nicht in der Lage, das zu leben. Ich mache ein neues Herz, damit ihr das seht, was ich sehe, damit ihr das liebt, was ich lebe, damit ihr das als Sünde seht, was Sünde ist. Und das als Heiligkeit, was ich als Heiligkeit sehe. Ich werde euch ein neues Herz geben. Wie? Ich werde es reinigen. Ich werde es reinmachen. Ich werde es waschen. Das heißt, von all dem, was von Jugend auf in dem Herzen das Böse, das Trachten drin ist, Gott wird anfangen, es zu reinigen, es zu waschen, es sauber zu machen. Von all diesen bösen Motiven, Gedanken, Entscheidungen und Haltungen. Er sagt, ich werde es reinigen. Wie? Vers 27. Wie wird es Gott tun? Und ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Und ich werde machen, dass ihr meine Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Was ist der neue Bund? Was ist die Verheißung? Was sagt Gott? Was wird er machen? Ich werde meinen Geist in euer Innerstes geben. Warum? Damit es euer Herz verändert. Damit ihr das tut, was ich will. Und das lasst, was ich nicht will. Wer wird's machen? Was steht hier? Was ist die Verheißung? Und ich werde machen, dass ihr wollt. Ich werde es machen, dass ihr... Liebe Geschwister, das ist die Verheißung. Und zwar welche? Die Verheißung des Geistes. Gott hat versprochen, ich werde etwas Neues machen, ich werde meinen Geist in euch geben und das, dieser Geist wird das bewirken, dass ihr nicht mehr in den Werken des Fleisches wandelt, sondern dass ihr nach dem Geist wandelt. Nicht mehr unter dem Gesetz seid. Eine neue Gesetzmäßigkeit wird sein, nämlich die Gesetzmäßigkeit des Geistes. Wer wird uns unser moralischer Kompass und ethischer Kompass sein? Nicht mehr das Gesetz, das von außen halt geschrieben ist, sondern der Geist, der in mir sagt, das lass aber sein oder das aber tu. Und wisst ihr, was die Bibel sagt, woran das geknüpft ist? An den Glauben. Wir bekommen nicht nur den Geist durch den Glauben. Nur so nimmt er Wohnung. Wir leben auch nur im Geist durch Glauben. Wenn du nicht glaubst, dass der Geist dich in deinen Sünden überführen kann, wird. Wenn du nicht glaubst, dass der Geist dir auch die Kraft geben wird, die Sünde zu überwinden, wenn du das nicht glaubst, dann wirst du es auch nie erfahren. Denn wir leben aus Glauben, zu Glauben, im Glauben, durch Glauben. Wir empfangen im Glauben den Geist und leben wieder im Geist oder durch den Geist. Wir glauben, dass der Geist mich bewahrt. Wie kann es sein? Ja, weil dann können wir wieder sündigen. Ja, was glaubst du denn? Warum hast du den Heiligen Geist bekommen? Ja, was denkst du, was ist der neue Bund? Was ist das Kennzeichen eines Kindes, das im neuen Bund ist? Er wird selbst von Gott gelehrt sein. Es wird nicht mehr jemanden brauchen, der ihn permanent daran erinnert, dass er ein Sünder ist. Er braucht dann nicht jemand permanent, der ihm sagt, das darfst du nicht tun, das darfst du nicht, das darfst du nicht tun. Das braucht er nicht mehr. Ja, warum denn? Ja, weil der Gott selbst das ihm sagen wird. Glaubst du das? Oder denkst du, du musst immer dein Kind, dein Nachbarn, dein Bruder, deine Schwester immer ermahnen und sagen, du weißt schon, dass du sündigst. Glaubst du, wenn er den Geist Gottes hat, dass der Geist ihn leiten wird? Überführen wird, unnötig brechen wird und letztendlich auch ans Ziel bringen wird. Denn das ist der neue Bund. Ich will es sagen, denn das ist das Versprechen, das Gott gegeben hat. Das ist eine Verheißung. Nochmal, wenn Gott verheißt, glauben wir, dass das passiert? Okay. Jetzt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn jemand das, als ich ein Christ nennt, ein Kind Gottes nennt und das nicht erlebt, so, entweder ist die Verheißung nicht wahr oder er ist nicht ein Kind Gottes, oder? Bedeutet das, dass in dem Moment, wo wir ein Kind Gottes werden, automatisch unser Herz plopp und wir nun noch das Neue ist, der neue Bund ist. Gott beginnt dein Herz zu verändern. Er beginnt dich reinzumachen. Deine Gedanken zu verändern, deine Verhaltungsmuster zu verändern. Mehr und mehr in sein Bild zu verwandeln. Und zwar welches Bild? Christi, warum? Weil der Geist, den du bekommen hast, wessen Geist ist das? Der Geist Christi. Was glauben wir denn, in welches Bild wir verwandelt werden? In Jesu. Wie hat Jesus gelebt? In Sünde, in Lüge, in Unzucht. Er hat doch in Gottes Anbetung gelebt. Wenn sein Geist in uns ist, dann haben wir jetzt nicht nur seine Gerechtigkeit bekommen, sodass Gott uns ansieht, als ob wir Christus sind. Versteht ihr? Das ist schon alles geklärt. Gott sieht dich, Alfred, an und das weißt du und dann denkt, boah, perfekt wie mein Sohn Jesus. Aber in Tat und Wahrheit sind wir es ja nicht, oder? Und der Geist beginnt uns Stück für Stück in die rechtliche Stellung zu verwandeln, damit wir gleichförmig werden mit dem, was wir rechtlich sind. Das ist das Werk des Geistes. Das ist, was wir als Heiligung, als Prozess bezeichnen. Von der Heiligung als Stellung sind wir heilige Gerechte. In ihm, heilig und gerecht, haben wir im Epheserbrief gelesen. unsere Stellung. Aber der Prozess ist, der gleiche Geist, Gott hat versprochen, ich werde den Geist meines Sohnes in euch geben und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Darf ich diese paar Minuten, ich habe ja, ich weiß nicht, 3 Gebete waren es, das heißt ungefähr 6 Minuten, geht mit mir, schnell in den Römerbrief. Erstmal, ich habe so viele gute Stellen, so viele gute Stellen. Römer Kapitel 8, ganz kurz. Oh, liebe Geschwister, ich weiß, dass ihr das glaubt, aber ich glaube das auch und es ist für mich trotzdem herrlich. Und ich will, dass ihr mit mir euch über diese Wahrheit einfach freut. Und zwar nicht einfach darüber freut, sondern seht, dass es wirklich in der Schrift geschrieben ist, dass es so ist. Lest mir mit mir Kapitel 7, habe ich 8 gesagt, gell? Aber erstmal 7. 7 und ich pick mir nur wirklich ein bisschen raus. Ab Vers 6. Oder Römer 7, Vers 6, nur so viel. Jetzt aber sind wir von dem Gesetz losgemacht. Versteht ihr? Losgemacht, oder? Da gibt es keine Bindung. Nächstes. Da wir nun gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, so dass wir in dem Neuen des Geistes dienen und nicht dem Alten in Buchstaben. Merkt ihr, das ist das Neue. Wir leben nicht mehr nach dem alten Buchstaben. Das ist das Gesetz, das Mose gegeben hat. Wir leben in was? In Neuen des Geistes. Das ist das Neue. Das ist der neue Bund, das neue Versprechen. Schaut mal, was das bedeutet, Kapitel 8, Vers 1. Also gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Sie schön, oder? Die in Christus sind, gibt es jetzt keine Verdammnis mehr. Warum denn nicht? Denn es gibt kein Gesetz, das mir den Fluch bringt. Es gibt kein Gesetz, das mich mehr verurteilt. Es gibt kein Gesetz, das mich jetzt von Gott trennt. Gibt es nicht mehr. Dieser Bund, dem bin ich gestorben. Also keine Verdammnis, die in Christus sind. Warum? Es geht noch weiter. Schaut mal, was bedeutet, in Christus zu sein? Vers 2. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus hat dich freigemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich weiß nicht, wie oft muss Paulus das schreiben? Das muss wirklich ein großes Thema sein, oder? Er sagt es noch einmal. Denn das Gesetz, was des Geistes, ein neues Gesetz, und zwar des Geistes, hat dich freigemacht von dem Gesetz von was? Sünde und des Todes. Wie kann er das so bezeichnen? Weil das Gesetz nämlich Sünde und den Tod bringt, bist du frei. Und weil du davon frei bist, keine Verdammnis mehr. Aber du bist unter einem neuen Gesetz. Lest mit mir noch ein bisschen weiter. Vers 3. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, hat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in der Gestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Also, weil wir eben in unserem Fleisch nicht in der Lage waren, dieses Gesetz zu halten, hat Gott seinen Sohn gesandt, nämlich in der gleichen Gestalt wie du und ich, damit der Sohn das alles tut, was du und ich im Fleisch nicht tun konnten, hat der Sohn im Fleisch alles für dich getan. Und jetzt schaut mal, was ist die Folge? Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt wird in uns. Ja, wie geht das denn? Warum in uns? Wenn der Sohn Gottes auf die Erde kam und die ganze Gerechtigkeit erfüllte und wir seinen Geist bekommen und er in uns Wohnung nimmt, was ist denn in uns? Wer ist in uns? Christus, die Fülle Gottes leibhaftig. Vollkommene Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit, die Jesus vollbracht hat, nimmt in dir jetzt Wohnung. Überleg dir das mal. Seine Gerechtigkeit ist in dir. Sein Leben ist in dir. Darum sagt er, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt werde in uns, die wir nicht mehr dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Wir wandeln nach dem Geist. Warum ist es so wichtig? Vers 9. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn wirklich Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber den Geist, den Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Merkt ihr, wie wichtig das ist? Entweder bist du im Geist, in Christus und bist in diesem neuen Bund des Geistes, dann bist du seins oder eben nicht. Aber wenn du den Geist hast, wisst ihr, was passieren wird? Lest mal mit mir Vers 14. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Was macht ein Kind Gottes aus? Was kennzeichnet ein Kind Gottes? Er wird durch was geleitet? Durch den Geist. Welchen Geist? Den Geist Christi. Das ist die Verheißung Gottes, das ist der neue Bund. Ich werde es machen. Sie, ich werde meinen Geist in sie hineingeben und dann werden sie mein Volk und ich werde ihr Gott sein und ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln und sind. Ich werde ihr Herz, ich werde ihr Denken, ich werde es verändern. Das ist ein Prozess. Und ich sprach im Gottesdienst über geistliche Babys und dann wächst man heran. Es ist ein Prozess, aber es ist ein Prozess. Wenn es keinen Prozess gibt, dann stimmt etwas nicht. Da muss man sich anstrengen, gell? Genau das ist oft der Punkt. Nichts im Leben passiert. Sünde weiterhin geliebt und alles, das Leben verändert sich nicht. Jetzt muss ich mich anstrengen. Ab auf die Knie und sagen, Herr, gib mir deinen Geist. Mach mich zu deinem Kind. Ich will Anteil an diesem neuen Bund haben. Denn das Versprechen ist, du machst es. Ich will gerne dabei sein, da wo du es machst. Denn da heißt, du musst es machen. Alter Bund, neuer Bund, ich mache es. Wo willst du hin? Unter welchem Bund willst du sein? Wie kann man diese beiden Bündnisse miteinander verbinden wollen? Du musst es tun, das Versprechen, ich werde es machen. Ja, wie viel? Ja, so 15% wir, der Rest muss schon Gott machen. Zumindest muss ich Ja sagen. Ich werde es machen. Bin ich der Herr allen Fleisches? Versteht ihr, warum Jesus den Jüngern, und das sind jetzt die Stellen, die ich so gerne durchgearbeitet habe, wieder meinem Lieblingsevangelium, Johannesevangelium, ich liebe es so sehr. Ich erinnere euch noch ein paar Stationen, dann sagt Jesus, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, er wird vom Gott gelehrt sein, vom Vater gezogen sein. Und dann zitiert er, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Warum werden Menschen zu Jesus kommen? Gott wird sie selber lehren. Was lehren? Er wird ihnen ein neues Herz geben durch seinen Geist. Die Gerechtigkeit, wer Jesus ist. Dann geht Jesus weiter und später heißt es, ich lasse euch nicht allein. Ich werde einen Beistand schenken. Ich werde zu euch wieder kommen. Und er redet vom Heiligen Geist, oder? Den Geist, den die Welt nicht empfangen kann. Ihr werdet es empfangen. Und ich werde mit meinem Vater kommen und bei euch Wohnung nehmen. Und dann heißt es, es wird kommen der Geist der Wahrheit. Und er wird euch an alles erinnern. Ist das eine Verheißung? Ist es gut? Wer wird denn uns an erinnern, was wir tun und lassen sollen? Der Geist. Jesus hat gesagt, wenn der Geist kommen ist, die Verheißung des Geistes, er wird euch an alles erinnern. Nicht das Gesetz, er. Dann geht er weiter und verspricht er, in Johannes 16 sagt er dann, wenn der Geist gekommen ist, er wird die Welt überführen vom Gericht und Gerechtigkeit. Und dann spricht er zu den Jüngern, und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Von mir wird er nehmen und euch wird er lehren, euch weitergeben. Das ist die Funktion. Das ist der neue Bund. Jesus sprach permanent von diesem neuen Bund. Und dann in Lukas Kapitel 24 sitzen sie da im Obergemach. Und was hat Jesus ihnen gesagt? Bleibt in Jerusalem. Warum nicht? Warum durften sie nicht gehen? Wartet auf die Verheißung des Vaters. Warum sagt Jesus das? Warum sagt er nicht, wartet auf den Heiligen Geist? Warum wartet auf die Verheißung? Wartet darauf, dass das passiert, was Gott versprochen hat. Er wird seinen Geist geben und er wird euch alles lehren. Er wird euch, wartet in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit der Kraft aus der Höhe, oder? Das heißt, wer gibt Kraft? Warum wird es gelingen, den Aposteln auszuziehen und Menschen für Jesus Christus zu gewinnen? Ihre Beredsamkeit, ihr Mut, ihre Kraft, ihre Fähigkeit? Eben nicht, wartet. Es wird nur möglich sein durch meinen Geist. Nicht nur bei euch, sondern auch bei den anderen. Es ist der Geist nämlich, der lehrt. denn er wird von mir Zeugnis geben. Auch ihr zeugt von mir, sagt ihr. Aber er wird kommen. Ohne den Geist passiert nichts. Denn die Menschen müssen vom Geist getrieben werden. Wer weiß das noch? Wer erinnert euch daran, als Petrus diese erste gewaltige Predigt hielt, dann sagt er, dies ist, was ihr seht und hört. Jesus hat vom Vater den Geist empfangen und ausgegossen. Das ist, was ihr seht und hört. Das ist die Verheißung. Das ist das Versprechen. Das ist die Erfüllung von diesem Bund. Jetzt, Jesus hat, bekommt den Geist, gibt ihn. Jetzt geht's los. Und was passierte bei dieser Predigt? Und die Volksmenge hörte und es drang ihnen durchs Herz. Aha. Und die sagten, was sollen wir tun? Lasst euch taufen und ihr werdet die Verheißung des Geistes empfangen. Ihr und eure Kinder und alle, die in der Ferne sind, die Gott hinzurufen wird. Das heißt, das ist der neue Bund. Die Kraft ist im Geist, die Weisheit ist im Geist, die Lehre ist im Geist. Wir können ohne den Geist nichts tun. Aber diesen Geist bekommt man, und jetzt, sorry für die Überziehung, Galaterbrief, wie kriegt man diesen Geist? Aus Gesetzeswerken? Nur aus der Kunde des Glaubens, und zwar aus Glauben durch Christus Jesus. Ohne Christus kein Glaube, ohne Glaube keine Verheißung, ohne Verheißung kein Geist, ohne kein Geist kein Kind Gottes, kein Leben. Keine Weisheit, keine Kraft, keine Erkenntnis, keine Heiligung, nichts, nichts. Ich weiß, bei all unserer Gefahr und Abneigung und Vorsicht gegenüber charismatischen Pfingstgemeinden, es wird ja nicht ohne Grund verführt, der Teufel da. Aber wir müssen aufpassen, es gibt so einen Spruch, dass wir das Kind mit dem Bade nicht ausschütten. Man ist so vorsichtig von allen Geistwirkungen, dass wir nämlich die Lehre, dass wir in der Zeit des Geistes leben, völlig missachten. Dass wir allein auf ihn angewiesen sind, den Geist Christi, der in uns Wohnung genommen hat. Dass wir ihn brauchen. Dass wir in diesem Glauben leben, morgens aufstehen. Jesus ist in mir durch seinen Geist und das ist meine Kraft. Er wird mich erinnern, er wird mich lehren, er wird mich überführen, er wird mir meine Kraft sein, er wird mich ermutigen, er wird mich stärken, er wird mich leiten, er wird mich heiligen. Ich glaube das. Wir leben aus Glauben. Das müssen wir glauben. Da dürfen wir schon ein bisschen charismatischer werden. Im positiven Sinne. Weil all die Charismen, Gnadengaben, sind uns durch seinen Geist gegeben. Ohne ihn können wir nichts tun. Die Verheißung, deswegen, wer sich aber auf den Boden des Gesetzes stellt, keine Verheißung, darum kein Geist. Und darum kann er diesen Maßstab niemals erfüllen. Aber hier ist ein neuer Maßstab. Der Geist wird uns selbst leiten. Was für eine herrliche Wahrheit, oder? Ja, lass uns beten. Dich loben und preisen dafür, für diesen neuen Bund, den du geschlossen hast, für dieses neue Versprechen, für diese neue Beziehung. Für die Verheißung des Geistes und zwar allein aus Glauben oder durch den Glauben in Christus Jesus. Ich danke dir dafür, für dieses Evangelium, für mich eine wunderbare, eine herrliche, eine wirklich gute Nachricht. Aber bestimmt auch nicht für mich, sondern für meine Geschwister. Jesus, pflanze es fest in uns und erinnere uns daran, dass wir in und durch den Geist leben, im Glauben, und dass wir den Geist nicht dämpfen, dass wir den Geist nicht betrüben, sondern dass wir wirklich so leben, dass der Geist in uns Raum gewinnt. Ich freue mich auf die nächsten Verse, Abschnitte im Galaterbrief, dass uns mehr und mehr in diese Wahrheit hineinführt und uns zeigt, was es bedeutet, im Geist zu leben. Danke für dieses wunderbare Buch. Amen.